Wer nach dieser schon sehr schönen Hinleitung gedacht hat, dass ich gleich mit dem Psalm 1 einsteige, der muss nur ein bisschen warten. Ihr wisst ja, ich liebe Hinführungen oder Einführungen. Und es bleibt euch heute auch nicht erspart. Über dem Gottesdienst steht da noch so eine Überschrift, die noch gar nicht so zum Klingen gekommen ist, das Tor der Weisheit. Vielleicht kennst du den Witz über die jüdische Auffassung von Weisheit und Toleranz. Da haben zwei Männer eine sehr grundlegend unterschiedliche Perspektive auf die gleiche Sache, streiten und der Rabbi hört zu und sagt zum einen, du hast recht. Und dann dreht er sich zum anderen und sagt, du hast recht. Rabbis Frau hält das nicht aus und sagt, aber die zwei Männer, die widersprechen sich doch, da können doch nicht beide recht haben. Und er schaut seine Frau an, der Rabbi, und sagt, Frau, du hast recht. Und wir merken, Wahrheit ist nicht immer so schnell zu sehen in Schwarz-Weiß, der hat Recht, der hat Unrecht, das Wahrheit, das Lüge, sondern Wahrheit ist oft komplex. Die Welt ist komplex, die Schöpfung ist komplex, der Schöpfer wahrscheinlich auch. Selbst unser Organismus ist komplex. Die Neurobiologen, Forscher, die entdecken immer noch mehr. Wie funktioniert denn unser Unterbewusstsein? Also ganz so einfach, wie wir uns das mal vor 100 Jahren gedacht haben, ist das gar nicht. Und so gibt es oft unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache. Und der eine empfindet das ganz schnell als Bedrohung, das darf nicht sein. Und der andere sagt, genau darin liegt vielleicht auch die Tiefe der Weisheit. Manchmal ist es auch so ein Generationending. Als junger Mensch willst du hören, das ist so oder so. Du willst Antworten, du willst Klarheit, du willst nicht dieses Rumgeeiere der alten Leute. Klare Antworten. Und dann merkst du von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, du schaust ja auch zurück, dass die eigene Sicht auf das Leben auch immer neue Blickwinkel bringt. Und auch das eigene Erleben aus der Biografie, des eigenen Versagens, der eigenen Fehler, aber auch der Vergebung, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit. Und umso älter Menschen werden, und da habe ich besonders unsere Schwester Sigrid auch vor Augen, umso mehr reduzieren sich dann auch Dinge wieder. Dass auch eine alte Glaubensschwester oder ein alter Glaubensbruder ganz einfache Kernsätze sagt, wo ich als Junger sage, Mensch, das weiß ich doch. Aber das hat auf einmal so eine Tiefe, so eine Lebensweisheit, wie dieses Tun's nach dem Lauf, deine Türen auf, wie wir es vorhin gesehen haben. Gereifter Glaube reduziert sich häufig auf das Wesentliche. Ein Christus-zentrierter Glaube. Ich möchte euch mal mitnehmen, ein Stückel zurück. Als Jesus in diese Welt kam, was hat er vorgefunden? Er kam in die Zeit der Antike, eine griechisch geprägte Welt von der griechischen Philosophie. Und interessant ist, dass die Weisheit damals eine ganz große Rolle spielte, die Weisheit, die Sophia. Die ging weit über das Wissen hinaus, also von wegen 10 Klassen oder 12, dann weiß ich alles und dann lerne ich noch einen Beruf, sondern es war viel mehr. Weisheit hieß nebst der Einsicht in Naturwissenschaften auch ein tugendhaftes Leben zu führen. Da haben wir letzten Sonntag nochmal besonders drüber gesprochen. Eine Klugheit zu haben, auch eine politische Klugheit, aber auch ein seelisches Gleichgewicht. Also die alten Griechen, die haben das mit der Weisheit durchaus ganzheitlich gesehen. Und dann kommt Jesus, der Zimmermannssohn, und predigt auf einmal erstmal den Juden um sich herum, dem Volk Israel, eine göttliche Weisheit, die so einfach ist, dass sie es zuvor nie gehört haben. Er macht ihnen den Vater groß. Er zeigt von sich auf den Vater. Und Jesus reduziert diese ganze tiefe Weisheit, diese Gelehrtheit in der Welt, auf diese Erkenntnis, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus hat ganz einfach gepredigt. Und Paulus, der große Apostel, fängt dann Jahrzehnte später an, Gemeinden zu gründen und geht durch diese antike Welt, die so griechisch geprägt ist in ihrem Denken, und legt den Menschen dieses Evangelium von Jesus aus und sagt ihnen, wisst ihr, diese ganze gelehrte Weisheit, die ihr da von euch behauptet, die ist in Gottes Augen nichts. Die zerfällt wie Staub. Und das, was vor Menschen nichts ist, das ist alles bei Gott. Und deshalb hat Gott sich in den Augen der Juden ein Ärgernis und in den Augen der Griechen eine Dummheit, die größte Dummheit dieser Welt, ausgesucht, dass der Messias am Kreuz sterben musste für unsere Sünden. Das ist Gottes reduzierte Weisheit. Jesus Christus starb für mich. Er starb und ist auferstanden. Und gerade im Korintherbrief kann man es nachlesen, wie Paulus das gegenüberstellt. Diese Weisheit der Welt, die in den Augen Gottes Torheit ist, und die Torheit Gottes in dem Kreuz von Golgatha, die eigentliche Weisheit ist. Und da sagt Paulus, wir predigen den gekreuzigten Christus. Denn der ist uns gemacht zur echten Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Und im Glauben an diesen Jesus, Jesus ist der Herr, liegt eigentlich der Schlüssel, also ohne eigentlich, liegt der Schlüssel zur Wahrheit und der Schlüssel zur Weisheit. Durch Jesus wird uns das Wort Gottes aufgeschlossen. Und da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, weil als ich jung zum Glauben kam, da habe ich immer gedacht, naja, die Pfarrern, die ich da mal gehört habe in meiner Dorfkirche, die haben alle nicht das Evangelium gepredigt. Und heute, so Jahrzehnte später, denke ich, weiß ich doch gar nicht. Ich habe ja gar nicht zugehört als Kind oder als Jugendlicher. Es hat mich ja gar nicht interessiert. Ich habe nur gemerkt, erst als ich mich bekehrt habe, zu Jesus hingewendet, ihm mein Leben gegeben habe, gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, erst dann hat sich auf einmal dieses Wort Gottes, was mir vorher so langweilig, öde war, aufgeschlossen. Und ich habe darin den Schatz Gottes entdeckt. Also ist gar nicht die Frage, habe ich vorher nichts gehört, sondern die Frage ist, erst mit der Wiedergeburt, das Leben neu zu beginnen mit Jesus, habe ich einen Schlüssel bekommen zum Wort Gottes. Und wenn uns eben der Geist Gottes dieses Wort auftut, ich weiß, manche stöhnen und sagen, ich verstehe so wenig, das sind so viele Stellen, die kann ich nicht verstehen. Und wenn der Geist Gottes uns hineinführt in diese göttlichen Wahrheiten, dann ist das wie eine geöffnete Schatzkammer. Und deswegen versuche ich euch immer von hier vorne ein bisschen die Bibel auch schmackhaft zu machen und sagen, lest mal, nehmt's, schlagt es auf. Darin liegen so viele Schätze, auch für euren Alltag in der Woche. Die nächsten paar Sonntage habe ich euch jeweils einen Psalm mitgebracht. Und heute habt ihr ja schon erraten, welchen. Und die Psalmen stehen im Alten Testament. Also die sind vor langer, langer Zeit geschrieben. Aber sie sind eigentlich oder öffnen uns eine große Schatzkammer für oft ganz persönliche Gebete. Nirgends sonst in der Bibel finden wir so viel persönliches Gebet wie in den Psalmen. Und mir hat es schon manchmal geholfen, wenn ich keine Worte hatte, einfach einen Psalm aufzuschlagen und den zu lesen. Und da gibt es so viele schöne, die diese Gottesbeziehung so ganz persönlich auch ausdrücken, in Bitte, in Dank, in Lob. Und da möchte ich euch ein bisschen Lust machen, dass die Psalmen uns das Tor zur Weisheit auf ihre Art auftun. Im jüdischen Verständnis vom Alten Testament gab es eigentlich drei Teile. Es gab die Tora-Rollen, ja, die fünf Bücher Mose, das Gesetz Gottes. Es gab die Propheten. Und das sind nicht nur die Propheten als Namen, sondern das sind auch prophetische Schriften, und die da noch drunter fallen. Und dann gab es die sogenannten Schriften. Also es gab die Tora, es gab die Propheten und es gab die Schriften. Und die Psalmen, sowie auch die Sprichwörter oder Prediger, das gehört zu den Schriften. Bei uns sagt man oft, das ist die Weisheitsliteratur im Alten Testament. Psalmen, Psalmos heißt eigentlich ein Saitenlied, also nicht die Saite, sondern die Saite am Instrument, ein begleitetes Lied, ein Saitenlied. Im Hebräischen Mizmor ist das Lied, so werden die Psalmen auch oft überschrieben. Oder später hat man sie auch oft Hymnen genannt, Hymnoi im Griechischen. Und interessant, diese Psalmen, die sind von ganz verschiedenen Schreibern, von vielen wissen wir es gar nicht, wer sie verfasst hat. Zum Teil David, es gibt Psalmen, da steht drüber ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes. Jedenfalls, man hat später die Psalmen, diese 150 Psalmen oder Lieder in 5 Bücher unterteilt. Also in 5 einzelne Bücher oder Hefte, würde man heute vielleicht sagen. Und thematisch kann man die einsortieren. Da gibt es Klage- und Bittpsalmen, da gibt es Dank- und Lobpsalmen, da gibt es Königspsalmen. Das will ich jetzt gar nicht so ausführen. Aber ein kleines Geheimnis wollte ich euch nämlich damit auf den Weg geben. Ich habe leider zu Hause vergessen, ich habe so einen schönen Bilderrahmen, da ist drinnen mein Opa und der hat außenrum so ein Passepartout. Kennt ihr noch, wie man früher so diese Passepartouts gemacht hat? Also da ist außenrum ein Rahmen, dann so ein Passepartout und dann innen ist das Bild, da ist nochmal ein Rahmen drum. Also richtig altmodisch. Aber ich will das Bild nicht aus dem Rahmen nehmen, weil das gibt es schon, seit mein Opa verstorben ist. Heute hängt man viele Bilder rahmenlos auf. Aber dieser doppelte Rahmen, der hat mich angesprochen, weil die Psalmen sind ein Bild mit doppeltem Rahmen. Es gibt einmal einen äußeren Rahmen, das ist der erste Psalm und der 150. Psalm. Das ist der äußere Rahmen. Der erste Psalm, den lesen wir gleich noch, sagt, liebe Leute, studiert das Wort Gottes. Das ist der Anfang, die Einleitung in die Psalmen, der Prolog, das Vorwort. Und der 150. Psalm hört auf mit dem großen Halleluja. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Und deswegen dieser äußere Rahmen sagt, vom Studium der Tora, vom Studium der Schrift, sollen wir hinkommen zum großen Lob Gottes. Das Bibellesen ist nicht für verkopfte Menschen, sondern es soll dich in den Lobpreis führen, Carina. Da geht dein Herz wieder auf. Und das ist der äußere Rahmen. Und der innere Rahmen, das ist der Psalm 2 und wer jetzt von 150 eins abzieht, der 149. Der Psalm 2, der erzählt von der Erwartung des Messias. Warum toben die Heiden und die Völker so vergeblich? Das ist die Perspektive, der Messias kommt. Und der 149. Psalm, also der vorletzte, der tut eine große Hoffnung auf, nämlich, dass die ganze Welt diesen Messias eines Tages annehmen wird. Die ganze Welt. Und auch das messianische Volk, das Volk Israel, wieder sozusagen vereint mit ihrem Erlöser. Also ihr merkt, die Psalmen sind ein spannendes Buch. Wir gehen durch einen äußeren in den inneren Rahmen hinein. Das heißt, der Anbruch der Heilszeit Gottes, dass das Heil kommt, ist gebunden an den Glauben, an den Gehorsam gegenüber Gottes Gebote. Das lässt sich nicht trennen. Also Glaube, im Neuen Testament würden wir sagen, Glaube und Nachfolge gehören zusammen. Nur zu glauben und zu sagen, das ist mir egal, ich glaube, was ich will, das reicht nicht aus. Das ist kein biblischer Glaube. Das ist kein Glaube, wo uns Jesus in seine Nachfolge ruft. Aber Nachfolge bedeutet, ich glaube nicht auf meinen Verdienst, so wie unsere Schwester Sigrid, die immer Jesus groß gemacht hat. Aber weil Jesus groß ist in meinem Leben, folge ich ihm nach. Mit meinen Werken, mit meinem Tun, folge ich ihm nach. Also das erschließt uns eigentlich dieser Psalter, diese 150 Psalmen. Und insgesamt, das möchte ich nochmal unterstreichen, ist es für mich wie ein großes Gebets- oder Meditationsbuch. Und deswegen finde ich es immer so schön, mal einfach einen Psalm zu lesen. Und das machen wir jetzt. Der Olli hat uns den Psalm 1 mit 6 Versen, ein kurzer Psalm, wie gesagt, das ist der Prolog, die Einführung in dieses Buch, in diesen Schatz der Psalmen, vorne auf die Folie gelegt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Und darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 6 Verse sind das nur. Und drüber steht hier in der Lutherbibel der Weg des Frommen und der Weg des Frevlers oder des Gottlosen. Ich weiß, so mancher von euch seufzt, wenn ich die Lutherbibel lese. Und ich sage, ich möchte die nächsten Sonntage jeden Psalm erstmal aus der Lutherbibel vorlesen. Und das hat einen Grund. Denn Martin Luther hat vor 500 Jahren, als es noch gar keine einheitliche deutsche Sprache gab, es geschafft, die Psalmen aus dem Hebräischen in eine wunderbare deutsche Poesie zu übertragen. Und das ist so einmalig, auch literarisch einmalig wertvoll, dass dieser Luthertext bis heute einfach auswendig zu lernen ist. Und klar, ich verstehe das schon, so Kritik zu sagen, Mensch, das sagt doch keiner mehr, der sinnt über sein Wort nach. Also Stefan, nachsinnen, das haben wir früher gesagt. Ja, aber zum Auswendiglernen ist das, was man immer wieder stetig hört. Und ich habe, als ich zum Glauben kam, nur aus der Lutherbibel gelesen. Es hat sich bei mir so eingeprägt. Und das merke ich, ist ein Schatz. Und es ist oft für mich heute eine Gefahr, der und morgen aus jener Übertragung oder Übersetzung. Und dann frage ich mich manchmal, aber auswendig lernen ist nach wie vor die Lutherbibel ein großer Schatz. Das nur in Klammern meine persönliche Anmerkung. Ich streite mich nicht über Bibelübersetzungen. Nur damit ihr wisst, warum der Stefan den Luther rauszaubert. Und im Übrigen, die Lutherbibel ist immer wieder revidiert worden. Die wir jetzt hier lesen, ist 2017 das letzte Mal überarbeitet worden. Es ist im Wesen der Luthertext und doch an vielen Stellen auch nochmal ein Stück angepasst. 6 kurze Verse tun uns also das Tor auf in die Schatzkammer Gottes. Es wird uns gesagt, auf was es wirklich ankommt. Und interessant, dass das Erste, was ich hier lese, eine Polarisierung ist. Der Weg des Frommen, der Weg des Gottlosen. Härter könnte der Gegensatz gar nicht sein. Und der Psalm lädt uns ein, ganz am Anfang zu sagen, Junge, triff eine Entscheidung. Bist du auf dem oder auf jenem Weg? Nur ein Weg führt zum Heil Gottes, lädt uns der Psalmist ein. Und das sind 3 Punkte, die der Gläubige oder der Fromme, der Jesus nachfolgen will, hier gesagt bekommt. Bei Luther heißt es, wohl dem, und hier in der Neues Leben Bibel, die ich jetzt mal zur Hand nehme, da heißt es, glücklich ist der Mensch. Glücklich ist der Mensch. Also ist das nicht eine Einladung an uns in diesem äußeren Rahmen? Du bist glücklich, du darfst dich glücklich schätzen. Du darfst glücklich sein, wenn du nicht auf den Rat der Gottlosen hörst. Leih dein Ohr nicht der Gottlosigkeit. Und die Welt ist voll davon. Voll Hass und Feindschaft gegen Menschen, gegen Gott. Ich saß vor einer Woche in einer Runde, die war an sich sehr konstruktiv, aber auf einmal habe ich gemerkt, da sitzt jemand neben mir, der ist total kirchenfeindlich geprägt. Ein junger Mensch, sehr auf Toleranz aus, aber bezüglich Christsein, Glaube, Kirche eingenommen, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als zu sagen, weißt du was, ich lade dich mal ein, ich möchte mal unser Gemeindehaus zeigen und dann erzähle ich dir mal ein bisschen, was wir glauben. Und wenn du Fragen hast, erzähle ich da auch gerne Unterschiede, wie andere glauben. Also ich habe gemerkt, da muss man was tun bei dieser Gottesfeindlichkeit. Und deswegen sagt der Psalmist, hör nicht auf den Rat der Gottlosen. Da, wo christliche Werte verdreht werden, da, wo Ungerechtigkeit groß gemacht wird, da hör nicht drauf, da leih nicht dein Ohr. Glücklich ist der Mensch, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Oder der nicht tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen am Tor zur Schatzkammer Gottes. Dem Spottleist, dem Negativen, wirst du negativ. Ich habe vor kurzem bei einem guten Vortrag in einem ganz anderen Setting mal ein bisschen pädagogisch auch Erklärung gehört, warum die Kinder es heute so schwer haben, also objektiv schwer. Und das hat verschiedene Faktoren. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Kind heute 6 Jahre alt ist, dann hat es die Hälfte seines bisherigen Lebens in der Zeit der Pandemie mit all dem, was das mit sich gebracht hat, selbst mit all den Fehlern, die wir als Gesellschaft gemacht haben, geprägt. Für mich haben 3 Jahre meines Lebens weniger Einfluss. Für einen 6-Jährigen ist das halbe Leben. Großer Impact. Für die Kinder heute sind soziale Medien oder überhaupt Medien die Quelle, die auf sie jeden Tag einfließt. Und wenn Kinder jeden Tag vom Krieg hören, dann ist das für sie eine Realität. Und wenn Kinder jeden Tag von Klimakatastrophe hören und von Niedergangsszenarien, ist das, was sie prägt in ihrem Denken. Und wenn auf Social Media ganz trickreich sogenannte Algorithmen geschaltet sind, programmiert sind, dass wenn du einmal ein Video anschaust zu einem Thema wie Krieg, dann kriegst du dann ständig solche Videos. Und dann besteht auf einmal, wenn du diese Filter nicht kennst, diese Differenzierung nicht, besteht die Welt nur noch aus Krieg, Katastrophen, Untergangsszenarien. Und deshalb, wenn man Umfragen macht, sind Kinder, Jugendliche, junge Generationen haben sehr, sehr stark mit Ängsten und mit Zweifeln zu tun, mit Zukunftsangst. Das ist unglaublich. Und deswegen ist es wichtig, mit was man sich abgibt. Das ist so entscheidend, wie es uns auch prägt, was wir jeden Tag zulassen, was auf uns einprasselt. Und deshalb ist der dritte Punkt, den uns der Psalmist hier mitgibt, zu sagen, glücklich bist du, wenn der, dass er sagt, sondern der hat Lust am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes. Der steht früh auf und bevor er, Stefan, digital die Zeitung liest, wäre es viel hilfreicher, dieses Psalmbuch mal aufzuschlagen und sich erstmal befeuchten zu lassen mit diesem Morgentau Gottes, zu sagen, mein Denken ausrichten auf Christus. Ich glaube, dass unsere Schwester Sigrid, die heimgegangen ist, genau das Geheimnis für sich erkannt hat. Die ist früh aufgestanden mit ihrem Herrn. Und um 8, Renate, habt ihr telefoniert und habt miteinander Andacht gehalten. Und Renate wurde zu Sigrids Auge und hast ihr vorgelesen. Und dann habt ihr miteinander gebetet. Das war euer Einstieg in den Tag. Und das ist, zu was uns der Psalmist einlädt. Der sagt nicht, Stefan, du musst jeden Tag 3 Psalmen auswendig lernen und dich damit geißeln, sondern es geht um diese Lust am Wort Gottes.
voller Freude, heißt es hier, tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Und ich bin überzeugt, wenn wir das zulassen, dass das unser Denken prägt, dass das Spuren in unserem Hirn prägt und dass das auch selbst wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, warum eine positive Lebenseinstellung dadurch auch begünstigt wird, wenn wir unseren Blick von den Problemen, die uns umgeben, weg auf diesen Herrn und Gott lenken. Es war ganz interessant, ich habe gestern in einer Zusammenkunft, die war ganz gemischt, da waren Christen und Nichtchristen drin, gehört, war das erste Mal ein Pfarrerkollege aus dem Altenburger Land, und dann sagt jemand, der kein Christ ist, über den, dem sieht man ja schon an, dass er Christ ist, weil, das habe ich immer wieder gemerkt, die siehst du oft schon an ihrem Gesicht. Ich will das nicht pauschalisieren, aber das war gestern eine Rückmeldung, die ich bekommen habe von jemand, der kein Christ ist. Der sagt, dem sieht man es ja schon an. Nicht, dass er Pfarrer ist, sondern dass er anders ist. Das fand ich nun mal ganz sensationell, weil ich bin überzeugt davon, mit dem, was wir uns umgeben, mit dem, was wir uns mit dem wir uns beschäftigen, das prägt unser Leben. Und ich möchte euch Mut machen, auch denen, die vielleicht immer wieder zu tun haben im Alltag mit diesem Schwarzen, mit diesem Dunklen, mit diesem Nebel, auch Depressionen, dann immer wieder zu sagen, ich schlag mal den Psalm auf und lese es. Meditiere das einfach nur. Ich lasse es einfach stehen und richte so immer wieder meinen Blick aus. Ihr Lieben, wir haben den Gottesdienst heute angefangen mit ganz viel unterschiedlichen Gedanken, und deswegen sehe ich gerade auf die Uhr und werde das jetzt recht schnell abbinden. Ich möchte dich einladen. Nimm diese Einladung. Du bist glücklich, wenn du nicht dem Dunklen dein Ohr leihst, dich nicht umgibst mit dem Spott dieser Welt, sondern Freude daran entwickelst, zu sagen, ich will dich sehen, Jesus, auch im Alltag, im Haushalt, in der Schule, in Ferien, auf Arbeit. Daraus wächst eine Verheißung, und mit der möchte ich auch aufhören und all das andere einfach stehen lassen. Nämlich die Verheißung, du bist wie ein Baum am Flussufer oder wie Luther sagt, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Du stehst dort mit deinen Wurzeln, wo Gott das Wasser verheißt. Nicht draußen in der Wüste, wo dieses ständige Untergangsszenario dich Dürre macht und austrocknet, sondern deine Füße stehen im Wasser. Vielleicht nehmen wir das mal aus der Hitzewelle, dieses Bild, was das für einen Unterschied macht. Und gerade in Israel, die wussten, was gemeint ist, weil die reißenden Bäche aus dem Winter im Sommer nämlich auch zu wasserleeren Canyons werden in Israel. Und deshalb, wie gut, wenn dort ein kleiner Flusslauf ist, gespeist vielleicht von einer Wasserquelle, und dort ein Baum steht, Tag und Nacht. Seine Blätter verwelken nicht. Er bringt Früchte. Das ist ein Leben, das Gott uns verheißt. Alles, was er tut, gelingt. Und das ist der Segen, den uns Gott mitgeben möchte auf den Weg, mit dem er uns beschenken möchte. Und wenn wir vorhin Georgette für ihren Dienst gedankt haben und haben ihr den Segen Gottes zugesprochen, dann ist es nichts anderes zu sagen, sei gesegnet, Schwester, weil du dein Leben mit dem Herrn lebst. Komme all das Gute über dich. Und zwar nicht in einer verträumten Welt, sondern in deinem Alltag, dass du erleben darfst, dass dieser starke Gott mit dir geht und dich begleitet. Amen.